Bei der Durchsicht eines Stoßkopien stieß ich auf Texte, von denen ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie mal geschrieben hatte. Und davon habe ich jetzt einen ausgesucht. Es handelt sich um eine Betrachtung oder ein Essay. Befindlichkeiten und Häutungen. Es war ein steinerner Strand am nördlichen Eismeer, dem in den Jahrtausenden die Form der Wellen eingeprägt worden war, bei dessen Anblick ich von der Vorstellung überfallen wurde, dass ein Meer von Fantasie meine Kindheit geformt hatte, ebenso nachdrücklich wie dieses Meer den Strand. Das Land, in das ich geboren wurde, hatte gerade einen Krieg überstanden. Deshalb trug die Welt meiner Kindheit ein hässliches Gesicht. Ruinen säumten viele Straßen. Alte Frauen trugen schlecht geschnittene Mäntel in düsteren Farben, die über dem Leib spannten. Männer schienen sich in ihren schlotternden Hosen und zerschlissenen Jacken kaum wiederzufinden. Nur aus bebilderten Büchern war mir schöne Kleidung bekannt. Ich wünschte mir, dass alles anders sei. Um mich herum sollten alle Menschen schön gekleidet sein. Und natürlich wollte auch ich ein ganz besonderes Kleid haben. Heute noch ein Stück des fantasievollen Kindes in mir, das den Weg suchte, sich seine Wünsche zu erfüllen, das auf den Baum kletterte und wunderbare Dinge pflückte, die andere nicht sehen konnten. In dem Park, der gegenüber unserem Haus lag, stand ein ganz besonderer Baum. Seine Äste reichten bis zum Boden und die Verzweigungen ergaben eine Astgabelung, die einen bequemen Sitz bildete. Natürlich wurde dieser Baum von vielen kletterlustigen Kindern belagert, aber es fanden sich immer wieder ruhige Stunden, in denen der Park leer war. Dann endlich konnte ich meinen Palast in Besitz nehmen. Schon beim Ersteigen der Freitreppe spürte ich, dass mein Baumwollkleid zu einem silbernen Gewand wurde. Wenn ich mich auf dem Thron niederließ, spürte ich meine langen schwarzen Lockenwallen, so schön, wie sie wohl auch unten in meinen Ländereien gewesen wären, wenn nicht meine Mutter mich immer wieder zu einem Friseur geschleppt hätte, um mir einen Bubischnitt verpassen zu lassen. Doch jetzt, so silbern gekleidet, mit fließendem Haar, betrachtete ich voller Stolz meinen schönen Schlosspark. Dahinter lagen die Städte und Dörfer, die ich regierte. In meinem Land gab es keine Ruinen und keine hässlichen Mäntel. Da war Leben, Tanz und Spiel. Wenn ich mich davon überzeugt hatte, dass es allen gut ging, lehnte ich mich genussvoll zurück, um mir meine eigenen Wünsche zu erfüllen. Mein Palast war das reine Schlafenland. Ich brach von den Bäumen Orangenpralines und Trauben, Nüsse, Schweinebraten und Schokoladeneis. Und wenn ich alles genossen hatte, kam die dicke, silbern gefällte Katze aus dem Baumwipfel und schmiegte sich schnurrend in meine Arme. Wenn ich meinen Palast wieder verließ, vergaß ich nie, sorgfältig hinter mir abzuschließen, damit andere, die den Baum bestiegen, meinen Palast nicht schänden konnten. Träumerisch durchstreifte ich den Park und bemerkte meist erst beim Überqueren der Straße, dass ich Alltagskleidung trug. Fast immer, wenn ich Gelegenheit zu meinem geheimnisvollen Ausflug hatte, vergaß ich die Zeit. Ich konnte natürlich nicht verraten, dass ich aus einem Zauberland kam, denn es wäre mir verboten worden, auf Bäume zu klettern. Lieber nahm ich Bestrafungen in Kauf. Was waren schon einige Ohrfeigen im Vergleich zu meinem Prinzessinnen-Dasein? Sie wussten nicht, dass ich eine Prinzessin unter ihnen aufhielt. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Menschen um mich herum sich jemals in Paläste geträumt hätten. Aber auch unter Aufsicht konnte ich ein eigenes Leben führen. Sobald ich lesen konnte, und es war schon sehr früh, verschwand ich hinter den Zeilen der Bücher in fremde Länder. Meine Eltern ahnten nicht, in welchen Gefahren ich schwebte, während sie mich friedlich im Erkerzimmer hinter einem Buch glaubten. Am farbenprächtigsten und gefährlichsten war es in den Geschichten von Tausend und einer Nacht. Schon meine ersten erinnerungsfähigen Blicke hatten sich auf die Berge am Horizont gerichtet und verlangten zu wissen, was wohl dahinter läge. Bei meiner Lektüre, die aufregende und abenteuerliche Bilder in mir hervorriefen, bekam ich die nahezu unheilbare Krankheit des Fernwehs, für die es damals keine erfolgversprechende Behandlung gab. Doch eine andere große Sehnsucht fand Erfüllung, die Sehnsucht nach Liebe. Mit 17 streifte ich den Kosenamen Pussy ab und nannte mich Paulette. Ich ahnte noch nichts von der Zukunft, in der ich mich zu Paula bekennen und dazu stehen würde. Mit Liebeleien wog ich den Mangel an Geborgenheit, Zuneigung und Bestätigung langer Jahre auf, aller meiner Jahre. Lange schon war ich nicht mehr auf einen Baum geklettert. Wann nur hatte ich meinen Palast aufgegeben? Zu dieser Zeit waren meine Bäume voller Lieder. Meine Schmiegsamkeit widersprach meinen anderen Rollen in der Welt. In der Schule war ich ironisch, zuweilen sarkastisch, zu Hause eine Kratzbürste. Meine Eltern zeigten sich weiterhin blind vor der Tatsache, dass ihr kleines Entlein ein stolzer Schwan wurde. Der Mittelpunkt des Universums, den es allenfalls mit auserwählten Menschen teilte. Und schon bald verschmolz ich mit dem Torbogen des Kirchenportals, sah mich selbst darunterstehen als glückliche Braut am Arm des Geliebten. All diese Leute, wie schön, dass sie gekommen waren. Ich wollte allein sein, allein mit ihm. Der Mann, den ich gewählt hatte, liebte nur sich selbst. Ich verschloss die Augen davor. Eine Seite liebt immer mehr als die andere und muss darunter leiden. Dass auch er fremde Länder kennenlernen wollte, das verband uns zunächst. Aber ganz im Gegensatz zu mir konnte er nicht an einem schönen Ort ankommen, denn er war auf der Flucht vor sich selbst. Es dauerte lange, bis ich zu der Erkenntnis kam, dass sich bekannte und unbekannte schöne Orte in uns selbst liegen und dass ich nicht diesen Flüchtigen liebte, sondern einen Traum, den Traum von einem selbstbewussten Mann, der nicht nur meine Liebe zu ihm, sondern mich selbst liebt und mich als ebenbürtig akzeptieren würde. Dieses Bild hatte ich mir von ihm erträumt. Endlich begriff ich und ergriff die Flucht. Lange hatte ich über mich bestimmen lassen und nicht aufgehört zu hoffen. Nach viel zu langer Zeit, in der ich mich immer wieder in der graugrünen Tiefe seiner Augen verlor, erkannte ich die Sackgasse. Nun war er nicht mehr der Fluss, der mich umspülte, die Luft, die mich umfächelte. Sein Geist durchwehte mich nicht mehr. Die Trennung war die weite Reise zu mir selbst. Als ich zum zweiten Mal die afrikanische Steppe bereiste, beschuldigte ich einen Kontinent, dass er ein abweisendes Gesicht bekommen habe. Genau genommen hat sich für das Auge nichts verändert. Aber das Fühlen, das Erspüren war ein anderes. Mit ihm war ich hier. Hier fühlte ich mich glücklich. Was blieb, waren Armut, Hitze, Mücken, überraschende Ängste. Unter den Mitreisenden fühlte ich mich alleine. Nie mehr wollte ich in ein Land reisen, in dem ich glückliche Zweisamkeit erlebt hatte. Zu zweit gab es knisternde Stille, andere Geräusche, andere Düfte, anderes Licht, andere Tage. Sogar die Tropennächte hatten ihren magischen Zauber verloren. Ich musste erkennen, dass es weitere Bannmeilen zu überschreiten galt. Der blinde Tag sieht nicht die Sonne aufgehen. Aber die Tage der Blindheit gingen vorbei. Ich fühlte ein großes Erstaunen über die erstmals gewonnene Freiheit. Alles war neu, Sehnsüchte blieben stark, machten mich nicht mehr süchtig. Das Fernweh konnte mich nicht mehr zerfleischen. Die neue Freiheit stieß an die Grenzen neuer Liebe. Das Nimmersatt nach graugrünen Augen und katzenhaften Bewegungen holte mich ein. Doch jetzt weiß ich, dass ich verhindern muss, dass meine eigene Liebe mich meuchlerisch vernichtet. Im Zentrum des Sturms bin ich zu einer Ruhe gelangt, die mich an die silberne Prinzessin im Park erinnert. Tief in mir verwurzelt liegen Wunsch und Wille, anders zu sein als man mich prägen wollte, und zu verändern, was ich für falsch oder vielleicht auch nur für fantasielos halte. Festgefügte Formen erwecken mein Misstrauen. Die Gedanken hinter dem Horizont sind es, die der Deutung bedürfen. Denken heißt überschreiten, sagte Ernst Bloch. Denken heißt verändern, sagte Bert Brecht. Macht ist ein reißender Strom, gegen den ich schwimme, um die Quelle zu finden und die Erkenntnis, den Ursprung, die Ursachen, nicht diese symptomversperrten Irrwege und die sachzwanghafte Realität. Nach langer Abwesenheit kehrte ich in meine alten Gefilde zurück. Er ist ein Fremder geworden. Viele Menschen sind Fremde geworden. Viele Gesichter sind so eben, wie sie immer schon waren. Die schwierige Verständigung lässt kein Verhältnis mehr aufkommen. Sie sprechen eine andere Art von Sprache. Kein Funke springt über. In ihren Köpfen werden sie mich als Hexe verbrennen, in ihren engstirnigen Feuern. Auch die Stadt zeigt ein neues Gesicht. Viele vertraute und liebgewordene Stätten, die gibt es nicht mehr. Eine Brüstung aus Sandsteinrosetten über ein Bächlein ist verschwunden. Nicht einmal die Stelle ihres Gewesenseins ist noch zu orten. Der Steg am Waldrand, über dem meine Kinderfüße trippelten, ist eingebrochen. Gleich einem Symbol für die morschen Brücken, die ich nun endgültig abbrach. Ein wenig Sentimentalität scheiterte daran, dass all dies fast nichts mehr bedeutet. Ich bin die Fremde, die niemand mehr kennt und versteht. Ich bin die andere Welt, aus der es kein Zurück gibt. Ich bin es, die Hände ausgestreckt hat ins Ungewisse, die das Schöne fassen wollte und das Heitere und das Lustvolle. Und ich war es, die den Geist entfalten wollte und wunderbare Berührungen erleben. Ich bin es, die neue Brücken in neue Tage wirft.